Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Wir freuen uns heute, Corinna Antelmann hier in der Sendung zu haben. Sie ist die Autorin des Buches Die Farbe der Sprachlosigkeit. Dies ist die 7. Sendung, in der wir das Buch aus der 10-teiligen Serie um die schöne Bücherbibliothek vorstellen. Bis Jahresende hören Sie jeweils am 3. Sonntag im Monat daraus eine Buchvorstellung. Nach der Lesung zu Die Farbe der Sprachlosigkeit beginnt das Interview mit Corinna Antelmann.
Am nächsten Tag wurde Dana vom Klingeln des Telefons aus dem Schlaf gerissen, den sie mit Aliens und sterbenden Enten hatte teilen müssen. Und zwischen verendende Wasservögel und krakenarmige Außerirdische mischten sich jetzt die Wörter Operation und Geschwür und wieder das eine verhasste Wort, das so bösartig klang. Kaum hörte Dana, wie Dr. Kammer davon sprach, dass er einen Kliniktermin für sie vereinbart habe, wie er auch Ort und Datum nannte, mit seiner trostspendenden Stimme. Kein Grund zur Sorge, sagte er noch, aber vielleicht sagte er das nicht. Dana hatte bereits aufgelegt und bereute, dass die ärztlichen Worte ausgerechnet in ihr schlafweiches Hirn gedrungen waren, das sich in diesem Zustand umso wunderbarer dafür eignete, neue Angst in sich aufzunehmen. Ein bereitwilliges Nest, um Bastarde auszubrüten, die nichts anderes waren als die Kinder des Geistes, der nur Böses will. Dana streifte sich einen Morgenmantel über und rannte die weite Strecke des Flures entlang bis zu ihrem Rucksack, wo sie die Kladde herauszog und alle Seiten herausriss, die sie gestern geschrieben hatte. »Ich muss aufpassen, was ich in die Welt setze«, dachte sie, »mein Körper gebiert Geister.« Denn was brachte sie in dieses Leben? Kinder in brennenden Häusern und Vögel, die von Bäumen herunterfallen wie faules Obst. »Angst und Tod leben in mir, ist es nicht so?« Der Krebs ist ein reges Tier und ein eigenständiges Lebewesen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und sie setzte sich auf das Kehlenkissen, das feucht war von verschüttetem Sekt, weckte auch Jan nicht, der sich anlässlich des neuen Auftrages heute freizugeben schien. Pause. Dann weinte sie kurz und heftig, nahm eine Zigarette, die sie aus einer angebrochenen Packung angelte, die auf dem Wohnzimmerteppich lag, und jagte den Rauch ihren Hals herunter, kämpfte auf diese Art einen womöglich erfolglosen Kampf gegen den Tod, der jetzt Teil ihres Lebens war. Sie hatte es bereits geahnt. Schluss mit lustig. Geräusche drangen aus dem Schlafzimmer an ihr Ohr. Jan rekelte sich lautstark ins Erwachen, kam hereingeschlurft und griff nach einem Stück kalten Fisch, das er geistesabwesend in den Mund schob, um es in hohem Bogen sogleich wieder auszuspucken. »Pfui, Deibel, ich werde mir eine Fischvergiftung holen.« »Vorsichtig mit dem Teufel«, sagte Dana, und die gesammelten Texte christlicher Kultur krochen in ihr hoch, raunten von Sünden und von der Hölle und dem Himmel, sprachen in diesen Metaphern, die einem Menschen immer dann einfielen, wenn es zu Ende ging. Dana fühlte die Tränen wieder aufsteigen, konnte sich nicht freimachen von den Bildern des jüngsten Gerichts und dem ganzen Schrott, den sie doch längst zermalmt hatte in der Müllpresse, ihrer Aufgeklärtheit. »Ist was?«, fragte Jan und spülte mit einem Glas Wasser den Fischgeschmack aus seinem Mund. »Schmeckt nach Fäulnis.« »Ich verfaule«, dachte Dana, ganz langsam, von innen. Und laut sagte sie, »Du weißt schon, dieser Redakteur, ich habe es mir endgültig mit ihm versemmelt.« Jan winkte ab. »Ich kann dein Gejammer nicht mehr hören«, sagte er. »Das Fernsehen hier, das Fernsehen da, es trägt doch nicht die Schuld an dem allgemeinen Weltenzustand und an dem deinen wohl auch kaum.« »Nur, dass das Fernsehen mir die Bilder gegeben hat, Aliens zu erzeugen«, dachte Dana, aber das entsprach nicht der Wahrheit, sie wusste es besser. Die Bilder, die produzierte sie selbst, wieder und wieder, beließ es nicht beim Zeugen, sondern gebar den Schund obendrein auf das Papier und gab ihm auf diese Art eine Wirklichkeit. Darum geht es nicht. Sie schlenderte in die Küche hinüber und fingerte im Brotkasten zwischen alten Kanten und krümeligen Knäckebrot nach einem einigermaßen frischen Brötchen, auf das sie sich den harten Rest Nutella würde schmieren können. Was eigentlich ging sie jetzt noch essen an? Was eigentlich ging sie der Herr Redakteur an? Nichts. Er erschien Dana mit einem Mal so gleichgültig wie das schimmelige Brot, das hinten im Brotkasten lauerte. Sie würde es versuchen. Würde die Normalität suchen, wo sie bisher zu finden gewesen war. Fischak, Lukas. Ein Kaffee mit Milch, der sich Großer Brauner nannte. Aufgeschlagene Kladde mit drei verschiedenen Stiften. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, das volle Programm. Und tatsächlich, es funktionierte. Zunächst. etwa eine Viertelstunde. Wie viel war eine Viertelstunde Lebenszeit? Womöglich viel. Und erst kürzlich hatte sie sich noch eine halbe Stunde davon vom Talk im Dritten stehlen lassen und am Tag zuvor 1,5 Stunden Bahnfahrt zur Redaktion und 1,5 Stunden zurück. Das machte 3. Wie fülle ich sinnvoll meine Zeit, dachte Dana und klappte die Kladde mit den zerrissenen Seiten wieder zu. Produzieren und vernichten, so leben die Kinder und denken dabei nicht eine Sekunde lang daran, dass dies Vergeudung von Zeit sein könnte. Knetmännchen das erste schön, kravum, zu Brei zermatscht. Knetmännchen das zweite kravum, vom selben Schicksal ereilt. So war das eben mit dem Leben und dem Sterben und der Zeit, das sowieso. Danas Hand zitterte, als sie die Tasse zu ihrem Mund führte und so stand sie auf und zog sich eine Schachtel Zigaretten. Teuer waren die geworden in der Zwischenzeit. Du rauchst wieder, tadelte Lukas, als er sie am Automaten stehen sah. Dana, dumme Dana, willst dir wohl den Tod auf den Hals hetzen? Genau da sitzt er, dachte sie, sagte jedoch auch zu Lukas nichts, sondern setzte sich wieder. Und als sie wenig später sah, wie Lukas mit heißem Dampf und merkwürdiger Apparatur eine neue Methode zum Milchaufschäumen probierte, rief sie zu ihm herüber. Sieh lieber zu, dass du dich nicht verbrühst. Das sieht ja waghalsig aus. Alle Wörter mündeten im Hals. Dana lehnte sich zurück und hörte auf die Musik, die Lukas in seinem Café spielte und der sie gewöhnlich keinerlei Beachtung schenkte. Doch wenn sie schon Baumwipfeln lauschte, dann konnte sie ebenso Mahlers dritter Sinfonie ein Ohr schenken. Die Musik machte die Menschen den Engeln gleich. War es nicht so? Vielleicht kam daher ihr unvermitteltes Interesse, dem Himmel so nah. Dana zündete sich die Zigarette an und schlug ihre Kladde entschlossen wieder auf. Sie schrieb: Ein Engel landet unverhofft auf der Erde und soll verhaftet werden. Da begegnet ihm ein kleiner Junge, der ihn in sein Haus aufnimmt, um ihn bei sich zu verstecken und... Das klang nach E.T. Alles gab es bereits, eine unendliche Wiederholung von Dagewesenem. Vielleicht war auch sie bereits einmal gewesen. Niemand brauchte Wiederholung. Also weg damit. Dana hörte ein krachendes Geräusch und schaute auf. Hinter der Scheibe zur Küche stand Lukas ruhig in sein Schaumschlagen vertieft. Wieder das Krachen. Es erklang direkt unter Danas Stuhl, stieg zu ihr empor und als sie nach dem dritten Kravum hinunterblickte, da sah sie, wie sich der Boden unter ihr öffnete. Ein Erdbeben. Dana blickte erneut, dieses Mal hilfesuchend zu Lukas, der ihren Blick nicht erwiderte. Fluchend hielt er seine verbrannte Hand unter Wasser. Und bevor sie nach ihm rufen konnte, da fiel sie bereits, fiel gemeinsam mit ihrem Stuhl durch das Loch unter ihrem Sitzplatz, fiel in den Keller hinein, so dachte sie. Aber nein, keine Kellergänge zu sehen, kein Grund, kein Fundament, keine Erde. Der Stuhl sauste ins Bodenlose, ohne ein Geräusch. Ohne Aufprall und Zersplittern, irgendwohin, weit, weit weg. Erst in letzter Sekunde gelang es Dana, sich klammernd am Rand des Kraters festzuhalten. Entsetzt versuchte sie, das Möbelstück aus österreichischer Kiefer zu erspähen, das jedoch nicht mehr zu sehen war. Stattdessen erblickte Dana eine Landschaft, die sich weit unter ihren Füßen ausbreitete, entrückt, anders, biblisch, nein, unbekannt. Oder lag dort die Mongolei auf der anderen Seite von Hamburg? Sie hatte sich nie für Geografie interessiert, ja, hatte die Heimatstadt kaum je einmal verlassen. Aber das da unten, das waren keine Mongolen, was dann? Ein zu Volk verdichteter Menschenhaufen, der aufgeregt hin und her lief, gescheucht von Soldaten in purpurnen Gewändern, die herrisch herumbrüllten und die Menschen hinter einer Absperrung zusammentrieben. Sie trugen auch Schwerter, die Herren Soldaten. Ein Krieg tobte, so sah das doch aus, Krieg. Und überhaupt Soldaten, woher kamen sie? Gab es sie wirklich oder nur in Danas Einbildung? Gab es einen Unterschied zwischen dem, was sie sah und dem, was existierte? Eine Fernsehsendung vielleicht. Oder der Blick in die Geschichte, sicher, das mussten Römer sein. Merkwürdige Römer, die sich purpurn gewandeten in der Farbe teurer Desinfektionsmittel, was fiel ihnen ein? So viel sie wusste, hatten die Römer Harnische gehabt, metallenfarbene Harnische. Das alles dachte Dana und dachte es auch nicht, weil der Schreck das Denken lähmte. Und die Menschen unter ihrem baumelnden Körper Danas Gedanken übertönten. So laut schrien sie, irgendetwas ging dort vor sich, das ihnen Angst einflößte, der ganz normale Wahnsinn des Krieges. Ein wahnsinniges Gebrüll. Dana schwitzte, ihre Finger schmerzten, so angestrengt krallte sie sich fest, um nicht zu fallen, ihrem Stuhl hinterher, dort in diese Landschaft hinein. Nirgends konnte sie die restlichen Gebeine verschollenen Kaffeehausinventars in dem zur Steppe vertrockneten Gras ausmachen. Sie schwitzte heftiger, schloss die Augen und rief nach Lukas. »Lukas, komm, hilf mir, zieh mich hoch!« Nein, sie rief nicht. Sie schrie. ebenso wie es das unbekannte Volk unter ihr tat, so laut, dass es ihr in den Ohren gellte, und endlich spürte sie Lukas vom Coolpack gekühlte Hand, mit der er ihr die schweißigen Finger von der Tischkante löste, an der sie sich die ganze Zeit über krampfhaft festgehalten haben musste. Sie blinzelte und fühlte ihren Rock klitschnass auf dem Stuhl kleben, den sie eben noch auf Nimmerwiedersehen verschwunden geglaubt hatte. »Alles in Ordnung?« hörte sie eine ferne Stimme direkt an ihrem Ohr. Dann kippte sie wimmernd, mit noch immer geschlossenen Augen vom Stuhl herunter und blieb auf dem abgewetzten Dielenboden liegen.
Hallo Corinna Antelmann.
Hallo Heike, danke für die Einladung.
Ja, wir haben die schöne Bücheredition halt dieses Jahr als Höhepunkt in meiner Sendung. Und dieses Mal geht es eben die Farbe der Sprachlosigkeit. Und das habe ich jetzt gelesen und plötzlich entdeckt man einen violetten Fleck auf der Haut und der wird sogar immer größer. Für mich würde das richtig viel Angst auslösen. Ja, und er kommt ja auch so von innen halt irgendwie. Hast du damit ein Bild zeichnen wollen?
Für mich ist es ein Sinnbild für Angst, also der sichtbare Ausdruck von einer Angst. Und wie du richtig sagst, ja, kommt sicherlich aus dem Inneren, weil die Dana ja im Laufe des Romans ihren eigenen tiefer sitzenden Ängsten begegnet, die, wie wir dann erfahren, auch ohne zu spoilern, nicht in erster Linie mit Krankheit zu tun haben. Und ja, insofern habe ich vielleicht ein sichtbares Zeichen dessen schaffen wollen, was in ihr vorgeht.
Okay, und dann habe ich immer wieder drüber nachgedacht, halt dieses hier ist ja wirklich, wenn jemand sagt, das ist aber besorgniserregend halt so, ist ja ein bisschen negativ behaftet. Welche Farbe hätte eigentlich so ein Fleck, wenn es etwas Positives wäre?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ein Fleck auf der Haut ist immer etwas Bedrohliches, weil er da irgendwie nicht hingehört, oder sie meint zumindest, dass er da nicht hingehört, da, dort wo er ist. Wenn ich von Farben sprechen würde, finde ich Lila erstmal gar keine schlechte Farbe. Also hat ja auch was sehr Weibliches in Wahrheit. Und auf dieses Gedankenspiel kann ich mich schwer einlassen eigentlich, weil ich denke, jede Veränderung, die wir an unserem Körper wahrnehmen, ist erstmal vielleicht ein bisschen unheimlich.
Ja, das stimmt allerdings. Okay, in deinem Buch geht es um die Arten der Sprachlosigkeit. Und darauf hatte ich ja mich irgendwie auch fokussiert, gar nicht so sehr, dass diese Sprachlosigkeit ja auch Ängste auslöst. Wie wir aus deiner Lesung erfahren haben, wenn man plötzlich so eine Diagnose, da ist was Bösartiges, man wird damit konfrontiert, dann ist es ja auch irgendwie verständlich, dass man ja Angst bekommt. Und könnte man diese Angst irgendwie so kanalisieren, dass es irgendwie auch ein bisschen konstruktiver wird?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es viel konstruktiver geht, als die Dana uns das vormacht in dem Roman. Ich hatte mit dem Buch auch schon mal eine Leserunde und da war das größte Bedauern, dass sie nicht mehr spricht. Und meine Überzeugung ist, also deswegen schreibe ich ja auch Bücher, dass die Sprache einiges bewältigen kann, vielleicht sogar heilen kann. Nun ist Dana so gestrickt, dass sie eben in dieses Schweigen verfällt und sich niemandem anvertraut. Das wiederum hat mit ihren tiefer liegenden Ängsten zu tun, nicht gehört zu werden. Also man könnte sagen, sie versucht es gar nicht erst. Aber natürlich gibt es auch genug Situationen in unserem Leben, wo es uns die Sprache verschlägt. Und sie findet eben erstmalig keinen Umgang mit der Angst und keine Sprache, was vielleicht das Schlimmste ist, wenn wir keinen Ausdruck finden für das, was uns plagt. Und stattdessen bekommt sie Bilder.
Genau, und diese Bilder, ich fand, das war wahnsinnig stark beschrieben in einem Roman. Ich hatte immerzu irgendwie so Bilder, aber sie schreibt ja auch fürs TV, ne? Und da habe ich gedacht, naja, klar, dann zeichnet das ja sofort solche Bilder.
Genau, was heißt das? Fürs TV schreiben ist nicht so gut wie ein Buch schreiben. Na, das würde ich gar nicht sagen. Genau, sie lebt in Bildern, das ist noch am ehesten die Sprache, die ihr jetzt zur Verfügung steht. Und letztendlich helfen ihr die Bilder ja auch, so bedrohlich sie anfangs erscheinen mögen, darin etwas zu sehen, was sie zuvor nicht entdeckt hat.
Genau, und dann hast du mehrere Figuren noch mit auftreten lassen, die dann halt irgendwie Kontakt haben. Zum Beispiel halt diese Wahrsagerin. Und da habe ich gedacht, steht die vielleicht für etwas halt so, wenn ich das geahnt hätte, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, halt so, hat das auch was mit Sprache zu tun?
Die Wahrsagerin, da meinst du jetzt die Frau Véran?
Ja.
Lustig, die habe ich nie als Wahrsagerin gesehen. Ich glaube, die Dana projiziert auch eine ganze Menge in diese Frau hinein, die zufällig quasi am rechten Fleck sitzt, als der Fleck entdeckt wurde.
Ja, komisch, das war für mich immer irgendwie der Blick in die Zukunft.
Ja, sie ist natürlich ein bisschen die alte, weise Frau. Die liebe ich grundsätzlich mal. Habe ich öfter mal in einem Roman vielleicht der Wunsch, dass es so eine geben könnte, die auch ein bisschen Orientierung verschafft. Wobei Dana erstmal einen Widerstand gegen diese Frau aufbaut. Vielleicht, weil die Frau Véran ein paar Wahrheiten bereithält, die Dana zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen möchte. Insofern könnte man sagen, ja, vielleicht sieht sie da schon etwas, wo Dana auch hinsteuern kann. Die Frage war, ob das auch mit Sprache zu tun hat, in die Zukunft zu schauen. Ich denke, also ich habe gerade ein Theaterstück tatsächlich geschrieben, wo die Sprache die Zukunft erschafft. Also vielleicht ist es nicht so weit weg.
Okay, und ein anderer total interessanter Charakter ist der Simon, der mit diesen Enten. Und eigentlich hat er mir irgendwie so total harmlos erschienen an mir, aber dann piekt er sie ja doch ganz schön, ne? Also warum brauchte sie Simon?
Simon ist ein bisschen angelegt an einen Jünger. Ich weiß nicht, ob sich das so herausliest. Das war so meine Assoziation mit ihm. Also, dass er bereit ist, das Gute zu sehen, auch in ihr. Aber er ist vielleicht eine Art Wahrsager sogar, könnte man sagen, weil er, ja, früher hätte man vielleicht gesagt, das zweite Gesicht, dass er etwas sieht, was ihr verschlossen bleibt oder vielleicht sowieso den gewöhnlichen Menschen verschlossen bleibt, weil er eben so vor sich hin lebt, Enten füttert und nicht viel zu tun hat den ganzen Tag, kann er sich vielleicht mehr dem widmen, was da noch alles existiert. Und das bedroht sie, obwohl sie weiß, dass er nah dran ist an der Wahrheit, und in gewisser Weise beruhigt sie auch damit. Zumal er ja mit Beeinträchtigung lebt. Insofern ist er eine ganz gute Figur für sie, um auch einen anderen Blick auf Krankheit zu bekommen.
Genau, ja, kommt auch gut raus. Und dann fand ich ja auch Lukas total klasse, ne? Mit seinem Kaffee und irgendwie, der hat ja ständig mit Menschen und Sprache zu tun. Das hieß also, für ihn ist ja da gar keine Sprachlosigkeit soweit, ne?
Naja, ich könnte fast sagen, er ist der Gegenentwurf zu ihr, der sich anvertrauen kann. Er hat auch ein Outing gehabt, das heißt, er ist es gewohnt, darüber zu sprechen, wo er mögliche Konflikte sieht. Und das Traurige an ihrer Beziehung ist vielleicht, dass Dana ihm nicht zutraut in dem Moment, wo sie ihn bräuchte, dass er ihr helfen könnte. Also da sprachlos bleibt, obwohl das Angebot durchaus im Raum steht. Also das kann man auch kritisch sehen, natürlich in dem Roman, dass es diese Figuren gibt, denen sie sich anvertrauen könnte. Insofern hat es wirklich mehr mit ihr zu tun, dass sie es nicht tut. Also ich stelle ihr die Figuren beiseite und wenn sie sie nicht nimmt, dann muss sie halt allein durch.
Ja, und ich fand auch dieses Sinnbild mit dem Stuhl, wo man dann einfach so fällt, ne? Also das hat, glaube ich, auch schon jeder mal gehabt beim Traum, ne? Dass man so träumt, man fällt und irgendwie ist man wirklich in so einem luftleeren Raum. Das fand ich, ja, auch in Bezug auf Sprachlosigkeit oder eben Ängste halt ein wirklich gutes Bild. Dann, Dana ist verheiratet mit Jan, ne? Und deren Kommunikation ist ja über die Jahre ein bisschen eingerostet, fand ich, ne? Also irgendwie, er gibt ihr in der Kommunikation nicht das Feedback, was sie jetzt gerade brauchen würde. Ist das auch so typisch oder hat man irgendwann alles gesagt?
Der Jan ist ihr Lebensabschnittsgefährte, so nennt sie ihn. Also ganz, es sollte vielleicht oder sie wollten vielleicht auf eine Ehe zusteuern. Ich denke, nach ihrem Trip durch sich selbst wird das nie passieren, so sehe ich es jedenfalls. Auch da, ja, er ist eine Figur an ihrer Seite, dem sie sich anvertrauen könnte. Die Problematik zwischen ihnen, dass sie da zusammenleben und sich ein Leben zimmern, was vielleicht gar nicht zu Dana passt, die hat möglicherweise viel mehr mit ihren Ängsten zu tun als der Fleck auf der Haut. Also das zumindest steht an zu überprüfen und das tut sie auch während ihrer Reise, wie ich es jetzt mal nennen möchte, durch den Roman. dass sie in Frage stellt, wie sie lebt. Zu welchen Konklusionen sie da kommt, bleibt ein bisschen offen. Genau, ich kann ja nur petzen, dass ich finde, dass die sich trennen.
Ja, okay. Also ich fand, er war ein bisschen, ja, er ging nicht so gut auf sie ein. Also insofern, ja, es war schon rauszulesen. Und dann, jeder hat ja auch Verpflichtungen im Leben. Und diese Verpflichtungen halt, mit manchen ist man eben später nicht mehr so zufrieden, obwohl man sich früher eben dafür entschieden hat. So eine Fehlentscheidung von früher, inwiefern glaubst du, trägt die zu so einer Sprachlosigkeit bei oder eben um Ängste zu schüren?
Also wenn ich jetzt positiv sein möchte, würde ich sagen, es gibt keine falschen Entscheidungen. Das ist natürlich ein bisschen schön geredet. Ich denke, das Problem ist eher, zu den Entscheidungen zu stehen und auch den Mut zu haben, und da sind wir bei den Ängsten, Entscheidungen auch revidieren zu dürfen. Dass sie zum Beispiel immer noch mit Jan lebt, obwohl sie sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Dass sie beim Fernsehen arbeitet, obwohl sie eigentlich viel lieber Künstlerin wäre, was sich in diesem Fall etwas beißt. Das sind vielleicht Entscheidungen, die danach rufen, dass sie sich die anschaut und vielleicht etwas modifiziert.
Genau, und es ist ja auch nie zu spät, irgendetwas zu ändern, ne?
Das weiß sie noch nicht. Dazu ist sie auch zu jung. Sie ist ja um einiges jünger als ich. Ich denke, das betrifft aber in jedem Alter jeden Menschen, diese Scheu auch vor Veränderungen, die das sich herausbewegen wieder aus etwas, wo wir uns eingerichtet haben. Und finde ich sehr menschlich und auch nicht verwerflich. Es kann aber eben sein, dass dann etwas passiert, wie bei ihr, was sie rauswirft und sie im Grunde dazu zwingt. Insofern bin ich klassisch dramaturgisch unterwegs, da eine Überprüfung vorzunehmen.
Und wenn man vielleicht schon früher im Leben anfinge, halt die Leute zu sensibilisieren, dass man eben Entscheidungen auch wieder revidieren kann. Was denkst du denn, wann dafür so ein geeigneter Zeitpunkt wäre, denen das zu erklären? Im Kindesalter oder eben erst, wenn sie eine Berufswahl, bevor sie die richtig treffen, oder?
Ich glaube, man kann nicht früh genug anfangen. Also ich habe das tatsächlich mit meinen Töchtern, glaube ich, auch versucht. Und dann glaube ich, dass jetzt die Zeiten ohnehin etwas flexibler sind. Also dass ein Berufswunsch nicht das ist, wovon wir ausgehen, dass wir es die nächsten 50 Jahre machen, sondern das erlebe ich schon bei den jüngeren Menschen, dass die etwas flexibler sind, weil sie auch flexibler reagieren müssen auf die Umstände. Und das sehe ich nicht nur negativ, sondern durchaus eben als eine Form der Flexibilität und Angstlosigkeit, auch vor Veränderungen, die, denke ich, in unserer Generation noch weniger mitgegeben wurde.
Genau, aber das bedeutet ja auch, dass man so vor Veränderungen dann auch immer weniger Angst hätte, ne?
Glaube ich, dass das so ist, dass das weniger ist. Andererseits kann man das vielleicht auch wieder pauschal nicht beantworten. Dann verändert sich so viel in der Welt, dass es ja schon wieder die Tendenz gibt, in zumindest stabile Umstände irgendwie zu wandern. Ja, das müsste man vielleicht Simon fragen. Vielleicht hat er eine Prognose.
Und was denkst du denn persönlich? Ist es besser, eine Angst abzubauen oder halt gleich vorzubeugen? Also Ängste haben wir ja alle und die sind ja auch überlebenswichtig.
Ja, abzubauen, sich sie anzuschauen, denke ich, ist immer eine gute Idee. Vorzubeugen wird, denke ich, nicht möglich sein. Im Gegenteil, jetzt habe ich gerade ein Projekt gemacht, das fällt mir ein, da sind wir dann zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es keinen Mut geben kann ohne Angst und dass der eigentliche Mut das ist, wenn ich den Ängsten begegnen möchte, also meinen eigenen, und sie auch überwinde, dann bin ich wirklich mutig. Ich denke, davor habe ich Angst, aber ich mache es trotzdem. Also die Angst anzunehmen als Teil des Menschseins, finde ich, glaube ich, den besseren Weg oder den weiterbringenden.
Mit deinem Text, hatte ich ja gesagt, erzeugst du sehr viele Bilder, halt so, dass es ein bisschen abläuft wie so ein kleiner Film. Bist du auch privat so ein eher visueller Mensch?
Ich würde mich als sehr sprachbezogenen Menschen bezeichnen. Aber ich habe Film studiert und ich unterrichte auch Film und begleite Drehbücher. Insofern ist es schon schnell in meinem Kopf, das auch so sehen zu können, zumindest wie es in der Bildabfolge aussieht. Und das ist ja mein allererster Roman, den ich geschrieben habe, in jüngeren Jahren, wenn ich das hier offenbaren darf. Und da war ich sogar noch viel, viel mehr in diesem Filmkontext unterwegs und wollte eben auch über jemanden schreiben, der mit Drehbuch zu tun hat, und bin deshalb auch mehr in die Bilder gegangen. Ich denke, dass ich beides abwechselnd verwende, Sprache und Bild.
Und wenn du jetzt deinen Roman planst, plottest halt, wie funktioniert das dann? Schreibst du das eher auf oder malst du dann einzelne Szenen, die du dann hinterher sprachlich verbindest?
Auch mal so, mal so. Ich versuche es tatsächlich mir aufzumalen, also ganz Drehbuch-like, und mich da lang zu hangeln, damit ich mich beim Schreiben auf die Sprache konzentrieren kann. Aber das funktioniert mal mehr und mal weniger. Und wenn ich nicht so diszipliniert bin, schreibe ich einfach drauf los und muss es dann irgendwie zusammenfügen oder währenddessen plotten. Das ist aber der ungleich mühsamere Weg. Und deswegen mache ich mir gern eigentlich eine Struktur, so ganz klassisch und so, wie ich es beim Drehbuch auch verwende, um sie dann vielleicht auch wieder zu verlassen. Aber damit ich irgendwas habe, an dem ich mich langhangeln kann, schon.
Also wenn du jetzt eine Szene schreibst, die du vorher gemalt hast, wie viel, so über den Daumen, wie viele Worte brauchst du denn dafür?
Wie viele Worte brauche ich? Das kommt auch auf meine Tagesverfassung an. Es kann sein, dass ich mich dann, wenn ich eher ein sehr sprachliches Werk schreibe, mir dann erlaube, frei zu assoziieren und ewig bei einer Szene zu verweilen und alle möglichen Sidekicks aufzumachen. Und wenn ich eher Jugendroman schreibe, dann versuche ich, dass das anteilmäßig stimmt, dass es eine gute Abfolge hat. Also da bin ich vielleicht etwas strenger am Plot.
Ah, okay. Und dann jetzt nochmal so zum Abschluss. Kannst du uns was über deine nächsten Projekte verraten?
Also ganz aktuell, ich bin gerade in einer Schreibphase, die ich gerade unterbreche für dieses Interview. Auch da geht es gewissermaßen, das ist mir eben eingefallen, während wir gesprochen haben, um Sprachlosigkeit, allerdings um die Sprachlosigkeit angesichts der Gräueltaten der Nationalsozialisten. Also ich kippe ein bisschen zurück in die Zeit wieder. Und daran arbeite ich gerade. Auch da gibt es einen Protagonist, der in Schweigen fällt. Dabei redet er allerdings sehr viel auf dem Papier.
Ja, hört sich interessant an. Okay, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast für das Interview.
Gern, hat mich sehr gefreut.
Und vielen Dank eben für diese Einblicke. Über das Thema Ängste und Sprachlosigkeit könnten wir ansonsten bestimmt noch stundenlang plaudern. Es gibt ja so viel davon. Also wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und liebe Zuhörer, das war nun ein Gespräch mit Corinna Antelmann über ihren Roman »Die Farbe der Sprachlosigkeit«. Mein Name ist Heike Stepprath und ich stelle Ihnen in diesem Jahr jeweils am dritten Sonntag im Monat einen Titel aus der Edition Schöne Bücher vor. Die Folgen finden Sie auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com. Klicken Sie mal rein.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.